Secrets. Wenn man sich die Schlagzeilen dieser Woche anschaut, entstehen zwei Bilder. Auf der einen Seite Donald Trump, der versucht, ein Land in seinem Sinne umzubauen, während er gleichzeitig in den eigenen Skandalen gefangen ist. Und auf der anderen Seite Bill Clinton, ein Mann, dessen Vergangenheit nie vollständig vergeht. Dessen Name in jedem neuen Leak jetzt auch wieder auftaucht, egal ob gerechtfertigt oder nicht. Und plötzlich reden alle wieder über einen Blowjob. Und das Thema wird Bill Clinton scheinbar nie mehr los. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Und ich schnack gar nicht lange heute. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Es gibt nämlich ganz, ganz viel zu erzählen über Bill und Hillary Clinton.
Ja, weil wir uns natürlich in diesem ganzen Epstein-Skandal, fiel dieser Name ja auch immer häufiger. Und da haben wir uns auf einmal gedacht, die Clintons, macht ja auch Sinn, da mal reinzuschauen, weil der Nina dann auch aufgefallen ist, dass da waren ja auch recht viele Schlagzeilen, wo man denkt, oh, das ist auch nicht so ganz koscher, was die beiden da immer gemacht haben, ne?
Ja, total. Es gibt wirklich ultra, ultra viel, aber ich glaube, wir müssen einmal
loslegen.
Loslegen, beziehungsweise einmal so einen Überblick kurz, wer, wie, wo, was, ne? Also, deswegen.
Wer die beiden sind. Und zwar, wenn man über die beiden spricht, über Bill und Hillary, dann spricht man quasi über eine politische Dynastie, über ein Paar, das Amerika geprägt hat, ne? Durch Macht, durch Skandale und ja, durch vielleicht eine Geschichte, die längst größer ist als ihre beiden Namen. Aber um das zu verstehen, müssen wir weit zurückgehen. Bill Jefferson Blade III. Wurde 1996 in Hope, Arkansas geboren. Sein Vater starb kurz vor seiner Geburt übrigens bei einem Autounfall und Bill wuchs bei seiner Mutter und seinen Großeltern auf. Es war kein sehr glamouröser Anfang, sondern ein vom Schicksal gezeichneter. Und später nahm er dann den Namen seines Stiefvaters an, Clinton. Also er ist gar kein geborener Clinton. Und Hillary Rodham dagegen kommt aus Illinois, aus der Kleinstadt-Idylle, aus einer sehr bildungsorientierten Familie. Sie war schon von früh auf, hat sie sich für Politik interessiert. Sie ist auch auf sehr renommierte Schulen gegangen, wo quasi die Elite geschmiedet wird. Unter anderem auch Yale Law School. Und Hillary war nicht die Frau quasi, die im Schatten eines Mannes stehen würde. Sie wollte gestalten und war immer schon sehr, sehr ehrgeizig. Und dann kam 1971 die Yale Law Library und da haben sich Bill und Hillary laut den Aufzeichnungen zum ersten Mal gesehen und sich angenähert. Sie hatte ihn angesprochen und ihn angeblich wegen seiner Frisur getadelt, aber die beiden waren dann sehr schnell, sage ich jetzt mal, verliebt. Und ich glaube, keiner von den beiden hätte gedacht, dass die Partnerschaft, die sie eingehen würden, eine so große politische Macht werden würde. Bill war charmant, begabt, hatte immer schon dieses Magnetische, also hat immer schon Menschen angezogen. Und Hillary war immer schon die Analytische, sehr ehrgeizig und eher unerschrocken. Die beiden, ja, verliebten sich eben und zogen sich gegenseitig an und ergänzten sich halt auch wirklich sehr, sehr gut. Beruflich, privat, aber halt eben auch politisch. Und nur wenige Wochen, nachdem die beiden sich kennengelernt haben, zog Bill auch schon bei ihr ein. Und die beiden fingen an, ihre Zukunftspläne zu schmieden. Und diese Zukunftspläne, und das finde ich echt Wahnsinn, das muss man sich mal überlegen, hat ja dann ein ganzes Land beeinflusst. Die 1980er Jahre in Arkansas, es ist Gouverneurswahl. Hillarys Karriere, oder sie macht Karriere als Anwältin und das ist die Zeit, wo Bill seinen Aufstieg macht. In den 1990er Jahren ist das ganz große Ziel die Präsidentschaftswahl und 1992 tritt Bill Clinton ja dann auch an und wird zum Präsidenten gewählt und Hillary an seiner Seite und nicht im Hintergrund. Und das war immer schon bei den beiden ziemlich auffällig, dass Hillary nicht einfach nur die First Lady war, die quasi hinter ihm stand, sondern die immer schon sehr präsent war und quasi mitgestaltet hat. Also Bill Clinton hat ihr natürlich auch die Bühne gegeben, die sie haben wollte, um ihre eigene Agenda durchzusetzen. Und das Bild, das die beiden in der Öffentlichkeit abgaben, war symbiotisch. Bill, der Charismatiker, Hillary, die Strategin. Und die beiden waren echt oder sind echt ein starkes Duo, eine Marke und haben dann ihre Dynastie so aufgebaut. Und sie waren quasi, ja, man hat lange, lange gedacht, unzertrennbar und einfach ein sehr, sehr starkes Team. Ein sehr mächtiges Team. Doch da, wo Macht ist, sind natürlich auch Schatten. Und wie Nina uns jetzt erzählen wird, auch einige Skandale und Affären und Fehltritte, weil natürlich nach außen hin die Clintons nur so ein, ja, zum Schein am Anfang so stark waren. Nach innen hin sah das Ganze schon wieder ganz anders aus.
Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem größten Skandal oder beziehungsweise dem schlagzeilenkräftigsten Ereignis, was da passiert ist, nämlich 1998 mehr oder weniger. Aber ich fange von vorne an. Es ist einer der größten politischen Skandale der USA in der Zeit, der Präsident und die Praktikantin. Das war die Affäre zwischen Bill Clinton und Monica Lewinsky, die 1998 die USA erschüttert hat oder beziehungsweise eigentlich ja die ganze Welt. Da kam es nämlich raus. Am 26. Januar 1998 wendet sich der damalige US-Präsident Bill Clinton an die Bürger seines Landes. Er wirkt sehr verhalten, wenn man sich auch die Videos von damals heute noch anguckt, ist das direkt auffällig. Sehr verhalten, er umklammert mit einer Hand die Ecke seines Rednerpultes und hebt dann so wiederholt den Zeigefinger, um seine knappen Aussagen zu unterstreichen. Er sagt, ich hatte kein sexuelles Verhältnis mit dieser Frau, Frau Lewinsky. Ich habe niemals irgendwem gesagt, dass er lügen soll. Nicht ein einziges Mal, nie. Diese Anschuldigungen sind falsch und ich muss zurück an die Arbeit für die amerikanische Bevölkerung. Mit dieser Frau meint er natürlich, wie er auch schon sagt, Monica Lewinsky, eine ehemalige Praktikantin im Weißen Haus. Unter Applaus verlässt der damals 51-Jährige dann den Raum. Ihm folgt seine Frau Hillary. Sie verteidigt ihren Mann am Tag darauf in einem Fernsehinterview beim Sender NBC. Diese Angriffe seitens der Republikaner seien Teil einer fortlaufenden politischen Kampagne gegen ihren Mann, sagt sie.
Ganz kurz, ist das eigentlich so das grundsätzliche Argument, was die Amerikaner in der Politik immer hervorbringen? Schmutzkampagnen, ne? Sind alles nur Schmutzkampagnen.
Mhm. Ist immer die Konkurrenz, die irgendwas Böses von einem will. Ja. So, was war passiert? Das müssen wir natürlich einmal einordnen. Was Hillary nämlich eine politische Kampagne nennt, beginnt einige Jahre, nämlich 4 Jahre zuvor, 1994. Demokrat Bill Clinton hat gut die Hälfte seiner ersten Amtszeit hinter sich, als die ehemalige Staatsangestellte Paula Jones Klage gegen ihn einreicht. Der Vorwurf, er habe sie Jahre zuvor während seiner Zeit als Gouverneur von Arkansas in einem Hotel sexuell belästigt. Ihren Anwälten gelingt es damals, den amtierenden Präsidenten im Januar 1998 zu einer Vernehmung vorzuladen. Dabei befragen sie ihn auch zu seinem Verhältnis zu Lewinsky, von dem sie durch eine Kollegin Lewinskys erfahren haben und wussten. Clinton leugnet unter Eid. Das lässt aufhorchen damals und viele fragen sich, lügt der Präsident, hat er andere wie beispielsweise Lewinsky zum Meineid angestiftet, denn auch sie hatte eine Vorladung bekommen von den Anwälten und wurde da auch befragt zu einer möglichen sexuellen Beziehung mit dem Präsidenten und hat das auch bestritten. Die Ermittlungen werden dann ausgeweitet und Untersuchungen zu der Affäre Lewinsky werden mit eingeschlossen. Da war so ein Hauptermittler, der war wirklich wie so ein Terrier, der stand danach auch sehr in der Kritik, weil das Verhalten von ihm auch nicht so wirklich gut war. Aber darum geht es jetzt hier gerade erstmal gar nicht, sondern weiter mit eben diesen Vorwürfen. Im Januar 1998 hat ein Journalist, Michael Isikoff heißt er, für das Magazin Newsweek gearbeitet und er hat wirklich monatelang schon zu dem Zeitpunkt recherchiert und diese Gerüchte versucht, ja, zu widerlegen, zu beweisen, nämlich dass Clinton eben diese Affäre hat. Dieser Journalist lernt dann Linda Tripp kennen und die ist super wichtig in dieser Geschichte. Die wird nämlich zur Schlüsselfigur des Skandals und sie erzählt diesem Journalisten dann damals, im Juni 1995 hat Monica Lewinsky ihr unbezahltes Praktikum im Weißen Haus gestartet und ab November in diesem Jahr sollen sie und Clinton die Affäre gestartet haben. Er ist damals 49, sie 22 Jahre alt. 18 Monate dauert die ungleiche Beziehung. Sie treffen sich heimlich zu Gesprächen, tauschen Geschenke aus, haben Telefonsex. 10-mal kommt es zu sexuellen Handlungen zwischen den beiden in der Nähe des Oval Office im Machtzentrum der USA.
Das ist doch echt so krass.
Ich weiß, es ist komplett absurd. Ich habe auch, während ich das aufgeschrieben habe, auch gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Es wird noch wilder. Vom West Wing Fellatio wird später die Rede sein. Von Zigarren als Sexspielzeug und einem spermabefleckten blauen Kleid der Marke Gap. Das wird noch wichtig. Sämtliche Details sind bekannt, weil Linda Tripp sie verrät. Tripp ist damals Ende 40, eine eher unscheinbare Angestellte im Verteidigungsministerium. Und sie hält von Clinton zu dieser Zeit relativ wenig. Sie hadert mit seiner Politik, zweifelt nach einer Zurückstufung an ihrer eigenen Karriere im öffentlichen Dienst. Und als Monica Lewinsky nach ihrer Zeit im Weißen Haus, im April 1996 ist das, einen Job im Pentagon antritt, freundet sie sich mit Linda Tripp an. So entsteht diese Freundschaft und die Verbindung und so kommt das alles raus. Die unglücklich, sehr unglücklich verliebte Monica Lewinsky vertraut ihrer, ich sage jetzt schon mal, nicht ganz so ehrlichen Freundin alles an. Und die nutzt die Informationen und versucht Clinton damit zu Fall zu bringen, weil sie eben nicht so viel von ihm hält. Sie überlegt auch, ein Buch über die Affäre zu schreiben und zeichnet deswegen auf Anraten einer Verlegerin über 3 Monate lang Telefonate mit Lewinsky auf. Darauf ist zu hören, wie Lewinsky, die sich Rat bei ihrer Freundin sucht, sowas sagt wie, ich halte das nicht mehr aus. Dann sagt Tripp, ich weiß. Dann sagt Monica wieder, ich kann nicht mehr. Mhm. Und so geht das weiter. Es gibt unzählige Mitschnitte sozusagen, nämlich rund 20 Stunden Gesprächsmaterial, die dann auf dem Rekorder landen und letztendlich dann auch bei den Ermittlern. Und um den Journalisten dann noch einmal zu erwähnen, als er das alles hört, ist ihm klar, der Politik Amerikas und vor allem Washington steht ein Riesenerdbeben bevor. Ab dem 21. Januar 1998 berichten dann die großen Fernsehsender von der Affäre. Die Bilder von der dunkelhaarigen Praktikantin mit der schwarzen Baskenmaske gehen um die Welt. Videos tauchen auf, die offizielle Termine im Weißen Haus zeigen, bei denen Lewinsky anwesend ist, Clinton anlächelt, die Hände schüttelt. Also wirklich jede noch so, sage ich mal, normale Situation, die seinerzeit da eben passiert ist, wird natürlich genau beäugt und untersucht und irgendwie analysiert. Es gibt eine Dokumentation von einem amerikanischen Fernsehsender, da hat Lewinsky Jahre später versucht, das Charisma Bill Clintons zu erklären. Sie sagt, ich habe es nicht verstanden, bis ich ihn das erste Mal persönlich erlebt habe. Er hat mich beeindruckt, wie er jeden, der da war, in Besitz nehmen konnte.
Nicht der mächtigste Mann der Welt.
Ja, richtig. Und das nicht ohne Grund, ne? Nicht nur junge Frauen, sagt sie, oder ältere Frauen, auch Männer, Homosexuelle. In seiner Nähe trat bei jedem ein Glanz in die Augen. Ich muss schon über mein jüngeres Ich schmunzeln, aber so ging es los. Und nach Bekanntwerden dieser Affäre dominiert das Thema natürlich das ganze Jahr über die Nachrichten. Das hat natürlich dann auch am Ende mit der Reaktion von Bill Clinton selbst zu tun, denn der, wie ich das eingangs schon gesagt hatte, bestreitet eben hartnäckig die Vorwürfe bis hin zu diesem Meineid. Die Republikaner treiben ein sogenanntes Impeachment-Verfahren, also ein Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton voran. Die Anschuldigungen dann lauten auf Meineid und Behinderung der Justiz. Im Zentrum steht eben nun mal diese Aussage, die er da getätigt hat und gesagt hat, er hätte keine Beziehung zu Lewinsky gehabt und auch die Vorwürfe von Paula Jones, auf die ich später nochmal kurz eingehe, hat er ja auch abgestritten. Erst im August dann 1998, nach Monaten des Abstreitens, rudert Clinton zurück. Tagsüber hatte der Präsident vor einer Grand Jury von diesem Sonderermittler, Ken Starr hieß der. Also über den könnt ihr super viel lesen. Ich habe mich jetzt gar nicht auf den so fokussiert, weil sonst wäre das ja alles ins Uferlose weiter ausgegangen. Also da kann man sich wirklich verlieren drin. Und da hatte er eben das Verhältnis eingeräumt. Am Abend hat er eben diese knapp vierminütige Fernsehansprache gehalten und die unangemessene Beziehung zu Lewinsky zugegeben. Ein Fehler, sagt er damals, den er allein zu verantworten habe. Mit rhetorischen Spitzfindigkeiten, könnte man schon fast sagen, hat er aber auch versucht, seine Aussagen zu rechtfertigen, mit denen er vorher das alles bestritten hat. Er sagt nämlich, nach seiner Auffassung gelte passiver Oralverkehr nicht als richtiger, aktiver Sex.
Also Blowjob ist kein Sex.
Genau.
Blowjob ist Blowjob. Also hat er in, aha.
Er habe also nicht gelogen, sagt er, als er abstritt, Sex mit Lewinsky gehabt zu haben. An anderer Stelle ging es ihm um die Grammatik. Da sagt er nämlich, er habe in einer Aussage wörtlich gesagt, da ist keine sexuelle Affäre. Er habe nicht gesagt, da war auch nie eine. Politik in nutshell, würde ich mal sagen. Oh, also Scheiß. Da habe ich jetzt hier nur in meinen Notizen stehen, Wahnsinn, oder? Weil man kann es ja irgendwie kaum glauben. Es ist Wahnsinn. Er bestreitet dann weiter, dass er niemanden irgendwie, also dass er andere zur Lüge aufgefordert haben soll oder um die Vernichtung von Beweisen gebeten haben soll. Seine Verteidigung, er habe zwar etwas moralisch Verwerfliches getan, aber nichts Illegales. So, die Affäre, so kommt am Ende dann raus, weil er es dann zugibt und natürlich irgendwie alles ermittelt wird, umfasste mehrere intime Begegnungen, die auch Lewinsky dann später vor dieser Grand Jury im Detail schilderte. Insbesondere halt eben Oralverkehr, aber kein Geschlechtsverkehr. Ein entscheidender Beweis, und das hatte ich ja eben schon erwähnt, ist eben dieses blaue Kleid von Gap, wo ein Spermafleck von Clinton drauf war. Und dieses Kleid hat Lewinsky nie gewaschen. Auf Anrat von Tripp auch, von Linda Tripp. Die hat ihr damals, als die davon gehört hat, gesagt, wasch das nicht. Und das hat sie dann eben den Ermittlern übergeben. Und dieses Indiz oder dieses Kleid ermöglichte dann am Ende eine eindeutige DNA-Zuordnung zum Präsidenten.
Also ich meine, smart, sehr smart.
Ja, komplett smart. Aber wenn man halt so überlegt, dass halt Tripp da irgendwie ganz andere Motivation hinter hatte, ist es natürlich, also Lewinsky tut mir eigentlich nur leid in dieser ganzen Geschichte, ne? Weil auch, und darauf komme ich jetzt zu sprechen, natürlich das Ausmaß für sie ein anderes war als für den Präsidenten, ne? Der nämlich genießt trotz seines Fehlverhaltens weiterhin hohe Zustimmungswerte. Auch bei den Kongresswahlen dann Ende des Jahres 1998 können die Republikaner nicht von diesen Negativschlagzeilen profitieren.
Krass.
Also es ist irre.
Ich glaube, wenn das heute passiert wäre in der heutigen Zeit, der hätte das nicht, also der hätte deine politische Karriere hätte das nicht überlebt. Wahnsinn, ne? Das ist 1998 so, Ja, mein ist Gott, halt passiert. Ist halt ein schlimmer Finger.
Ja, aber weil der sich natürlich da auch mit seinem Charisma, sage ich mal, wieder so rausgemogelt hat, irgendwie die
komplette Zeit. Ja, der ist halt auch, ne? Jetzt mal kurz im Vergleich zu Trump, der ist halt auch sympathischer als Donald Trump, ne? Ja, klar. Überleg gerade, wenn Donald Trump sowas, wenn sowas rauskommen würde bei ihm, also er ist ja auch, da kommen ja auch Sachen raus, ne? Aber sowas Konkretes mit der Praktikantin, ich glaube, das wäre... Ja. Das wäre nochmal, würde nochmal ganz andere Wellen schlagen.
Ja, zumal, ne, und das ist auch so ein bisschen mein Fazit schon mal vorweggenommen, es ist natürlich absolut MeToo, wie es nur im Buche steht, ne. Das ist einfach ein Machtgefälle, das ist so krass, das würde heute wahrscheinlich gar nicht mehr möglich sein, einfach mit dem Bewusstsein, was wir heute haben. Aber damals hat man das so weggelächelt irgendwie.
Ja, voll schlimm.
Aber im Dezember 98 kam dann eben, hat das Repräsentantenhaus für eine Amtsenthebung, also für dieses Impeachment, wegen Falschaussage, Meineid und vermuteter Beeinflussung Lewinskys eben gestimmt. Und Clinton musste damit dann eben eine Strafe von $90,000 zahlen und musste in seinem Heimatstaat Arkansas für 5 Jahre die Anwaltszulassung, ja, darauf verzichten. Zwar ist er, ja, damit sozusagen davongekommen, ne, könnte man sagen, aber die Affäre hatte natürlich seine Präsidentschaft nachhaltig beschädigt. Mehr als ein Jahr hatte der Skandal die Öffentlichkeit und die politische Maschinerie der USA unverhältnismäßig in Anspruch genommen. So wurde natürlich auch wertvolle Zeit vergeudet, was dazu beitrug, dass ja die politische Ausbeute von Clinton und seiner Präsidentschaft am Ende magerer war, als sie eigentlich hätte sein können. Ne? Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Am Ende hat die große Allgemeinheit irgendwie so ein bisschen auch darunter gelitten. Ich habe mich dann aber gefragt, okay, das ist ja alles schön und gut. Was ist mit Monica Lewinsky passiert? So wie ich es eben schon am Anfang oder mittendrin gesagt habe, ist, für sie war das Ausmaß natürlich ein ganz anderes als für ihn. Für sie hat nämlich diese Affäre eine weltweite, monatelange öffentliche Stigmatisierung und Demütigung bedeutet. Sie geriet ins Zentrum von Medienkampagnen. Sie wurde beleidigt und zog sich dann lange aus der Öffentlichkeit zurück. Hillary hat sie einmal in der Öffentlichkeit eine narzisstische Witzfigur genannt. Für Bill Clinton war sie immer nur diese Frau. Und für den Rest der Welt war sie die bekannteste Ex-Praktikantin der Welt, für viele davon auch eine Peinlichkeit. Und das macht natürlich etwas mit einer Person. Das tut mir unfassbar leid, um da jetzt schon mal meine persönliche Meinung irgendwie reinlaufen zu lassen. Es ist eigentlich wieder ein Sinnbild dafür, wie mit sowas umgegangen wird oder wurde damals, ne? Der Mann irgendwie, ach ja, wurde so weggelacht. Letzten Endes hat er was viel Schlimmeres getan, meiner Meinung nach. Und das war aber alles halb so wild. Und bei ihr, sie hat direkt den Stempel drauf bekommen und wurde da öffentlich gedemütigt. Und so ist sie dann eben wirklich von der Bildfläche verschwunden, hat sich zurückgezogen und setzt sich halt heute eben genau für solche Themen ein, was total wichtig ist. Sie lebt im Norden Kaliforniens. 2018 hat sie dann zum Beispiel einen Gastbeitrag für die Vanity Fair geschrieben. Da ging es um die Freiwilligkeit ihrer sexuellen Beziehung mit Clinton, ne? Und das hat sie so ein bisschen in Frage gestellt und sagt damals, ich sehe erst jetzt, wie problematisch es war, dass wir beide überhaupt zu dem Punkt kamen, an dem es eine Frage von Einvernehmen war. Der Weg dahin war gepflastert mit unangemessenem Missbrauch von Autorität, Posten und Privilegien. Und ich finde, das fasst das ganz gut zusammen. Das war einfach, ja, wie schon gesagt, Machtmissbrauch aus dem Lehrbuch. Heute ist sie eine gefragte Stimme im Kampf gegen Cybermobbing und bringt ja so Anti-Mobbing-Duftkerzen auch auf den Markt. Also sie setzt sich total ein. Die Erlöse für diese Kerzen zum Beispiel gehen dann an internationale Hilfsorganisationen. Sie lebt sehr privat, zurückgezogen, war nie verheiratet, hat keine Kinder, spricht aber heute halt eben, wie gesagt, offen und reflektiert über die Ereignisse von damals und vor allem auch die Folgen für ihr Leben. Na? Und Fazit von diesem kleinen Kapitel hier ist eben, meiner Meinung nach, er hat sie komplett ausgenutzt. Sie war ein junges Mädchen, er wollte seine Bedürfnisse befriedigen und hat sie danach mehr oder weniger eiskalt einfach nur entsorgt. Klassischer Machtmissbrauch. Und auffällig finde ich da, wie altmodisch und sexistisch alle Frauen auch damals, also diese Artikel, die ich mir durchgelesen habe von damals, wie altmodisch das einfach war, ne? Vor allem halt eben bezogen auf sie, das ist super sexistisch. Da war ich froh, dass wir in der heutigen Zeit leben und dieses Bewusstsein irgendwie ein anderes ist, ne? Also alles von ihr wurde seziert, ihr Aussehen, ihre Kleidung, ihre Unreife, ihr Hang, dass sie mit Linda Tripp am Telefon über Sex spricht. Weißt du, das ist so, hä? Also einfach nur ganz traurig.
Nach dem Motto, wunder dich nicht, wenn du so einen kurzen Rock trägst, dass dir sowas passiert, ne?
Genau, genau so. Ja, ganz, ganz schlimm. Und was ich da aber auch interessant fand, es gibt so einige Politikexperten, die halt eben sagen, dass Clinton durch seine ganze Aktion und durch sein Herausreden und dann am Ende irgendwie Monate später doch zugeben dieser Affäre, die er zuvor abgestritten hatte, dass da der den Grundstein gelegt hat für die heutige Politik auch so ein bisschen, dass zum Beispiel Donald Trump von Clintons Verhalten von damals gelernt hat und abgeschaut hat, wie man einen Skandal nicht nur aushält, sondern auch politisch am Ende für sich nutzt. Ne? Und das stimmt so ein bisschen. Der dreht und wendet das ja auch alles so, dass man am Ende denkt, ach ja, krass, irgendwie hat er es irgendwie zu seinen Gunsten dann wieder gezogen. Ne? Ich hatte ja eben schon, und das muss ich der Vollständigkeit halber natürlich auch einmal mit hier einfließen lassen, eben schon von Paula Jones erzählt. Die war ja eigentlich diejenige, die den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat. Denn schon vor der Affäre mit Monica Lewinsky hat Bill Clinton jahrelang mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung und Gewalt zu tun gehabt und sah sich konfrontiert. Die reichen teilweise bis in die 1970er Jahre zurück und kamen auch immer wieder in die Schlagzeilen. Die Vorwürfe betreffen ihn als Generalstaatsanwalt, als Gouverneur und später als Präsident, besonders in den 1990er Jahren und erneut, ja, um 2016, 2017 rum wurden viele dieser Anschuldigungen von Betroffenen öffentlich gemacht oder halt eben alte Fälle wieder aufgegriffen. Und zu den bekanntesten Fällen gehören die Anklagen von Juanita Broderick. Die hat erzählt, dass Clinton 1978 sie vergewaltigt haben soll, als er Gouverneur war. Sie ging damit 1999 an die Öffentlichkeit. Ihre Glaubwürdigkeit wurde in den Medien sowohl gestützt als auch angezweifelt, unter anderem, weil sie Jahre zuvor unter Eid verneinte, vergewaltigt worden zu sein. Diese Aussage dann aber später widerrief. Von Paula Jones habe ich ja eben schon berichtet. Sie warf Clinton vor, sie 1991 in einem Hotel in Little Rock belästigt und sich vor ihr entblößt zu haben. Sie verklagte Clinton dann eben, wie eben schon erzählt, 1994 auf Schadensersatz. Clinton zahlte $850.000, ja, so ein Einvernehmen oder wie heißt das, Settlement, aber ohne ein Schuldeingeständnis. Mit ihrer Klage hat sie aber dann, wie gesagt, die ganze Geschichte eigentlich ins Rollen gebracht. Sie war der Anstoß. Während der Vorwahlen der Demokraten berichtete ein US-Boulevardmagazin über die Nachtclub-Sängerin Jennifer Flowers. Die behauptete, sie habe eine 12-jährige Affäre mit Clinton gehabt. Dieser fiel damals dann in Umfragen weit zurück und ging in die Offensive. Er trat mit seiner Frau Hillary in der sehr renommierten Sendung 60 Minutes auf. Einminütig haben sie beide betont, an den Vorwürfen sei nichts dran und ihre Ehe sei absolut intakt. Und ja, das zeigte natürlich Wirkung in der Öffentlichkeit. Clinton ging wieder in Führung und hatte damit so ein bisschen den Namen Comeback Kid weg. Darunter kennt ihr ihn vielleicht auch. Also er ist einmal zurückgefallen, hat sich dann mit so einer einminütigen Ansprache aber wieder nach vorne geholt und das war eben sein Comeback. Kathleen Willey hat berichtet, sie sei 1993 als Mitarbeiterin im Weißen Haus von Clinton unsittlich berührt worden, geküsst und begrapscht. Die Untersuchung der Vorwürfe ergaben eine unzureichende Beweislage. Im Jahr 2017 kamen neue Anschuldigungen von vier nicht namentlich genannten Frauen ans Licht, die Clinton Übergriffe nach seiner Präsidentschaft während seiner Zeit als Geschäftspartner von Ron Burkle vorwarfen. Sie bereiteten laut Medienberichten Klagen vor. Die Klagen bezogen sich auf Vorkommnisse in Burkles Umfeld und betrafen damals noch minderjährige Mitarbeiterinnen. Die überwiegende Mehrheit der Vorfälle wurde lange Zeit nicht gerichtlich verfolgt. Oft gab es aber außer den Angaben der Frauen keine harten Beweise oder Zeugen. Clinton natürlich bestritt alle Vorwürfe bis zuletzt vehement und gab, abgesehen von der Lewinsky-Affäre, nie ein Schuldeingeständnis ab. Juristisch wurde Clinton in keinem Fall wegen sexueller Gewalt oder Missbrauch verurteilt. Häufig einigte er sich außergerichtlich, wie ich ja schon erzählt habe. Trotzdem, international sorgten diese Vorwürfe natürlich immer wieder für Debatten über Macht, Sexualität und Glaubwürdigkeit und dieses Opfer-Täter-Verhältnis. Ne? Viele der betroffenen Frauen äußerten sich erst spät öffentlich oder entschieden sich nach langer Zeit für Interviews oder Buchveröffentlichungen. Die Clinton-Fälle gelten bis heute als Paradebeispiel für die Schwierigkeiten, die Opfer sexueller Gewalt beim öffentlichen Umgang und der Durchsetzung ihrer Rechte erfahren. Und ich finde, das ist eben bezeichnend dafür, ne, dass du da schon wieder dieses, du hast so einen Menschen in einer machtvollen Position und eigentlich dieses David-Goliath-Prinzip mal wieder. Und oftmals haben die Frauen sich nicht getraut, waren eingeschüchtert, wurden vielleicht ja von den Tätern vorher massiv unter Druck gesetzt, wollten da nichts sagen, fühlen sich dann irgendwann bereit, beziehungsweise vielleicht auch ermutigt, weil eine andere Frau oder eine andere betroffene Person vorher dann eben sich auch getraut hat. Und dann passiert aber nichts. Und das ist ja eigentlich das eigentliche Problem. Egal, ob man jetzt Mann, Frau, Frau, Mann, wie auch immer, Täter-Opfer-Verhältnis hat, aber sowas ist ja immer das Problem. Und so war es natürlich dann auch hier ganz besonders. Was einem natürlich unfassbar leid tut. Am Ende kann man aber sagen, zusammenfassend jetzt von diesem Kapitel, dass es natürlich gut ist, dass Paula Jones zum Beispiel so ja mutig war, sich getraut hat, weil damit hat sie eben den Stein ins Rollen gebracht und letzten Endes die Lewinsky-Affäre so ein bisschen an die Öffentlichkeit auch gebracht, weil wer weiß, ob es sonst jemals rausgekommen wäre. Was ich aber vor allem spannend finde in all dem, ist die Rolle von Hillary Clinton, ne, die in der ganzen Zeit an seiner Seite war, diese Schlagzeilen und diese Anschuldigungen natürlich auch mitbekommen hat, öffentlich immer zu ihm gehalten hat, ihn sogar verteidigt hat. Ich meine, sie hat öffentlich gegen Lewinsky geschossen und so weiter. Und deswegen würde ich gerne einmal auch auf sie in dieser ganzen Geschichte blicken, weil das ist eine ganz spannende Person auch.
Ja, Hillary war halt eben auch nie nur die First Lady, ne? Sie hatte immer eine politische Agenda, sie war eine eigene Marke und sie war halt auch einfach sehr, 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 sehr ehrgeizig. Und ich will das auch gar nicht zu weit ausführen. Sie war ja dann auch Außenministerin. Und dann kam ein sehr prägendes Jahr für Hillary Clinton, und zwar das Jahr 2016. Es war eigentlich ihre große Chance, endlich ja eben ihrem großen Ziel näher zu kommen. Bill Clinton war Präsident und sie wollte auch unbedingt Präsidentin werden, die erste Präsidentin der USA. Und 2016 war dann eben der Wahlkampf gegen Donald Trump. Und es sah anfangs ja auch alles sehr, sehr gut aus für Hillary und sie war sehr beliebt. Und man hat damals ja auch selber Donald Trump noch gelacht und hat eigentlich gedacht, ja, das ist eine klare Sache. Wir haben wieder einen Clinton oder eine Clinton als Präsidentin. Und dann kam der E-Mail-Skandal, der alles veränderte. Hillary nutzte als Außenministerin einen privaten Server, nicht state.gov. Bedeutet, sie hatte einen Server in ihrem eigenen Haus und von diesem privaten Server hat sie E-Mails geschrieben, aber halt nicht nur private E-Mails, sondern auch E-Mails im Sinne der Regierung als Außenministerin. Kritiker sprechen von grober Fahrlässigkeit. Das geht natürlich nicht, weil wenn du quasi, sag ich jetzt mal, von deinem Privat-E-Mails-Account solche Sachen schreibst fürs Land als Außenministerin und irgendwelche Deals eintütest oder so, ist es natürlich alles sehr, sehr intransparent. Und keiner kann das so richtig nachvollziehen, was du da gemacht hast. Und deswegen sprechen auch viele von, wie gesagt, Fahrlässigkeit, aber auch von Pay-to-Play. Pay-to-Play bedeutet, dass man, sage ich jetzt mal, wie soll ich es beschreiben? Ich bin ein reicher, sehr reicher Unternehmer, der gerne Zugang zur Macht haben möchte, zu Mächtigen oder zu irgendwelchen Kreisen, zu Lobbyisten. Dann sagen Kritiker, gab es halt die Möglichkeit, über die Clinton Foundation, über die ich gleich auch noch sprechen möchte, zu zahlen, um dann quasi Teil davon zu sein. Das meine ich mit Pay-to-Play. Und die E-Mails in diesem E-Mail-Skandal belegen übrigens, dass Spender der Clinton Foundation diplomatischen Zugang verlangten. Hillary verteidigte sich natürlich energisch bei diesem ganzen Skandal und sagte, ja, ich habe Fehler gemacht, aber mein Gegner macht wieder eine Kampagne gegen mich und die nutzen das Ganze, um meine Integrität zu zerstören, was sie ja auch geschafft haben. Man muss wirklich sagen, für die Öffentlichkeit und vor allem für die konservativen Medien war die E-Mail-Affäre und dann auch noch mit Blicke auf die Clinton Foundation, ja, wurde es zu einem Narrativ verschmolzen und zwar ganz klar fielen die Wörter auch sowas wie Korruption, Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch. Trump, damals ja Kandidat, nutzte das Thema natürlich bei jeder Gelegenheit. Und man muss auch dazu sagen, ich meine, sie hat ja mehrere tausend E-Mails verschwinden lassen. Also sie hat ja dann auch gesagt, nein, hier könnt ihr meine E-Mails hier anschauen und hier ist der Server. Und dann hatte sie ja E-Mails gelöscht. Und das ist so ein fieser Beigeschmack. Und ich finde, Hillary hat nach außen hin auch immer die Mrs. Perfect First Lady und die super, super sympathisch. Sie hat sich immer für Frauen eingesetzt, für Kinder eingesetzt. Sie hat sich immer für ganz tolle Projekte eingesetzt. Und dann kommt sowas und du denkst nur so.
Unnötig, ne? Einfach komplett unnötig.
Und es tut mir auch leid, aber ja, ihre Integrität ist damit zerstört. Und genauso wie bei Bill Clinton, auch der Saubermann nach außen hin und dann verführt er seine Praktikantin. Und was du auch gesagt hast, Nina, was mich auch nochmal so schockiert hat bei der Lewinsky, ist halt wirklich dieses, dass er sie so hat fallen lassen, dass diese arme Frau ihr Leben lang so einen Stempel auf hat und ihr Leben quasi zerstört worden ist und er einfach darüber hinweggegangen ist. Er ist einfach über sie hinweggestiegen und die haben einfach ihr Leben weitergelebt und es war denen scheinbar völlig egal, dass da andere Leben zerstört worden sind. Und ich finde, das spricht auch ehrlicherweise für Hillary und Bill, für den Charakter von denen. Ich finde, das zeigt uns etwas, was die natürlich nicht nach außen hin tragen wollen, aber irgendwie, naja, finde ich das schon sehr bezeichnend.
Ja, ich auch total.
Und nach außen hin, wie gesagt, waren die Wohltäter, die Clintons, ne? Und die Clinton Foundation ist offiziell ein philanthropisches Projekt oder eine philanthropische Organisation. Sie wurde 2001 gegründet und ist quasi ein globales Netzwerk. Spender aus Staaten, Wirtschaft und internationalen Institutionen spenden dahin Geld in diese Foundation für Projekte für globale Gesundheit, Armutsbekämpfung, Klimaschutz und Bildung. Also für gute Sachen, ja. Also das Ziel der Foundation ist es, ein Motor zu sein für soziale Projekte, für HIV-AIDS-Prävention, für Impfprogramme, für Katastrophenhilfe. Also es ist ein guter, positiver Deckmantel, ja. Kritiker sagen aber, dass unter diesem Deckmantel die Foundation ein Netzwerk für politische Einflussnahme ist. Sie sehen die Stiftung als Hebel, über den man dann die Verbindung nutzen kann, um politische Entscheidungen oder wirtschaftliche Vorteile zu beeinflussen. Das sagen die Kritiker. Befürworter sagen natürlich auch, dass die Foundation Millionen Leben verändert hat, weltweit, und sie ein Instrument für das Gute ist. Und die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo dazwischen.
Es gab doch mal, Fredi, Es gab doch mal so einen Vorwurf, dass irgendwie, also ne, man hat ihr ja vor allem vorgeworfen, dass irgendwie große Spender, darunter auch irgendwie Regierungen und Firmen, oftmals ja Anliegen an die US-Regierung hatten und als sie dann Außenministerin war, ne? Also ich erinnere mich da an die Situation, dass der Kronprinz von Bahrain, dass der erst laut Berichten erst einen Termin bei Hillary Clinton im State Department bekommen hat, nachdem er eine hohe Summe an diese Stiftung gespendet hat. Also genau solche Sachen halt eben vorgefallen sind, ne?
So, und das ist natürlich dann alles rausgekommen. Und das hat Donald Trump damals für sich genutzt.
Also da wirklich, habe wenig Verständnis für Donald Trump, aber das verstehe ich total, weil letzten Endes ist das nicht richtig. Und dass man das irgendwie auch vielleicht einmal öffentlich nochmal heranbringt, das ist natürlich nachvollziehbar, ne?
Absolut. Und er nennt das Ganze die größte Korruptionsmaschine der USA. Manche sahen es halt Hillary als Opfer, eine gezielte Kampagne, um irgendwie ja ihre Macht zu boykottieren und zu attackieren. Andere sahen die Bestätigung darin von einer Frau oder von der Darstellung einer Frau, die Macht um jeden Preis sichern wollte und auch über, jetzt sag ich mal, in Anführungsstrichen Leichen geht, um dorthin zu kommen. Für sie selbst war es natürlich eine dauerhafte Belastung. Es hat sie ja dann auch extrem geschadet. Und sie hat jetzt auch in der Öffentlichkeit, ihr Bild ist natürlich auch geprägt von Misstrauen. Und sie wird auch in jeder Debatte auf diese E-Mails angesprochen. Aber Nina, wir sprechen hier wirklich über Korruption, über Korruptionsvorwürfe. Und allein die Tatsache, dass, weißt du, dass schon wieder in den Epstein-Files, wir wissen jetzt mittlerweile, was Epstein für ein Mensch war, dass da der Name Clinton immer wieder fällt. Dass Bill Clinton ein junges Mädchen seine Macht missbraucht hat, um ein junges Mädchen zu verführen. Ja, wahrscheinlich, vielleicht, wer weiß, ob Monica Lewinsky die Einzige war, waren wahrscheinlich noch andere. Dass Hillary, dass sie so eine Foundation haben, wo dann eben dieses Thema Pay-to-Play reinkommt, was du auch gerade erzählt hast. Ich finde, das zeichnet mittlerweile ein Bild, das passt irgendwie alles zusammen. Weißt du, wie ich das meine? Und du hast dich ja um dieser Korruptionsvorwürfe noch weiter auseinandergesetzt.
Ja, das ist schon krass. Also, ne, eben alleine dieses Beispiel eben mit dem Kronprinz von Bahrain sowas lief. Oder aber auch gibt's in Medienberichten, dass eben diese Foundation insgesamt bis zu 60 Millionen Dollar von Staaten aus dem Nahen Osten angenommen hat. Und wir wissen alle, dass da Staaten sind, die für die Unterdrückung von Minderheiten und Menschenrechten bekannt sind. Und genau dafür setzt sich ja eigentlich diese Foundation ein. Also, das passt alles irgendwie nicht zusammen, ne? Und diese Nähe zu autoritären Regimen und deren Spenden wurde halt immer wieder auch scharf kritisiert und als politisch sehr bedenklich eingestuft. Und das sehe ich genauso. Genauso aber auch gab es zum Beispiel zahlreiche Firmen und Organisationen, darunter auch ausländische Regierungen und Lobbygruppen, die hohe Summen für Reden von Bill und Hillary Clinton bezahlt haben. Beispielsweise hat Hillary von Banken und Konzernen wie Goldman Sachs über $220,000 für einzelne Vorträge bekommen. Why? Ne? Also das geht halt auch nicht, wenn du eigentlich in der Politik bist. Und durch WikiLeaks wurden Reden von ihr veröffentlicht. Und da hat sie eingestanden, dass Politiker im Wahlkampf oft bewusst, ich zitiere, etwas anderes öffentlich sagen, als sie privat denken. Und weiß ich jetzt nicht, ob das richtig ist. Ja, ihr seht Fredi gerade nicht, aber die flippt komplett aus. So
geil. Ich wollte gerade sagen, ich bin so froh, dass wir keinen Politik-Podcast machen, weil ich will die ganze Zeit politisch inkorrekte Dinge von mir geben. Das macht mich, einfach.
Das macht einen sauer, weil man so erschüttert. Dem so ausgeliefert ist und man das Gefühl hat, die da oben, sage ich jetzt mal, die machen einfach, was sie wollen. Ne?
Es ist ja auch so.
Ja, komplett. Also es gibt natürlich auch Gute da draußen, aber die sind halt wenig und dann immer in der Unterzahl gefühlt und haben so gar keinen Einfluss, beziehungsweise sind dann auch wieder so machtlos irgendwie. Schlimm finde ich nämlich auch in dem Fall, dass das juristisch alles nicht bewiesen werden konnte, ne? Dass sie zum Beispiel diese Rednerhonorare oder große Spenden irgendwie gegen Gegenleistung bekommen hat. Das FBI und das US-Justizministerium prüfen seit Jahren, ob irgendwie tatsächlich irgendwelche Spenden hin und her geschoben wurden, ob es steuerfreie Vermögenswerte der Stiftung für persönliche oder politische Zwecke missbraucht wurden. Also all das ist in Prüfung. Es ist natürlich, kann man sich vorstellen, super schwer, erstmal so dieses ganze Konstrukt, diese ganzen Netze da irgendwie zu verstehen, zu belegen oder zu widerlegen, wie auch immer. Aber einfach da wirklich stichfeste Beweise zu haben, das kann man natürlich dauert.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass du da, wie soll ich sagen, auf eine Mauer aus Schweigen triffst. Also, dass du zum Beispiel, wenn du das Ganze untersuchst, bestimmt immer weiterkommst und weiterkommst, dann kommst du bestimmt zu einer Ebene, wo dann gesagt wird, stopp, ne, wo dann auch die Steine in den Weg gelegt werden, wahrscheinlich auch vom FBI oder von wem auch immer, dass dann vielleicht irgendwie die Mächtigen einen Deal geschlossen haben, um sich gegenseitig zu schützen, Geschichten dürfen nicht rauskommen und so. Also, dass es dann auch super schwierig ist, überhaupt daran zu kommen. Absolut. Und es öffentlich zu machen, ne? Dass es immer von oben vielleicht nochmal gestoppt wird an einem gewissen Punkt.
Ja, und abschließend kann man dazu sagen, die sind natürlich nicht doof, die zwei, ne? Die haben sich immer wieder und die Stiftung vor allem auch verteidigt. Man sagt oder die sagen, man habe Fehler gemacht, aber diese immer behoben. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie, deren Integrität kann man dann doch in Zweifel stellen. Diese ganzen Deals, die da irgendwie, es gab auch irgendwie so einen Uranium-One-Deal, ne, bei dem Spenden an die Clinton Foundation mit einem strategisch bedeutsamen Rohstoffgeschäft mit Russland zusammengefallen sind. Das sind natürlich auch nicht unwichtige, vielleicht auch ungefährliche Sachen, die da im Hintergrund passieren, ne? Und das ist halt einfach, ja, macht diese Foundation etwas fragwürdig und irgendwie doppelseitig, könnte man fast sagen. Aber ich finde, Fredi, du hast gerade etwas sehr Wichtiges schon angesprochen, nämlich dieses Konstrukt von diesen mächtigen Menschen, die sich untereinander immer wieder alle verteidigen und irgendwie decken. Und ja, da sind einfach Fehler an der Tagesordnung und nichts passiert, weil untereinander irgendwie sich alle helfen. Und das ist ja eigentlich aktuell dieses Epstein-Thema das Paradebeispiel dafür, ne?
Ja, und ich habe auch das Gefühl mittlerweile bei Epstein, das ist, fühlt sich so an, naja, wie so ein Labyrinth mit ganz vielen geheimen Gängen und Räumen, die niemand nie ganz ausgeleuchtet bekommt. Und es kommen immer wieder neue Kapitel und es kommen immer wieder neue Aspekte. Und jetzt, und das ist ja der Grund, warum wir jetzt mal über Bill Clinton sprechen, oder Bill Clintons, ist halt, weil auf einmal Bill Clinton wieder so aufgetaucht ist, beziehungsweise alte Codenamen von ihm und in den Schlagzeilen. Und ich gehe auch nochmal auf den Blowjob ein, auf den angeblichen Blowjob von Donald Trump an Bill Clinton. Ist übrigens herrlich, die ganzen Memes, die es jetzt dazu gibt. Ich lache mal ein bisschen, aber gut. Es gibt natürlich viele Gerüchte auch wie immer und es ist nicht immer alles bewiesen oder belegt, aber was wir sicher wissen ist, es gibt offizielle Flight Logs, ne, und FBI-Dokumente und Gerichtsakten. Und dort steht, dass Bill Clinton mehrfach in Epsteins Flugzeug geflogen ist, vor allem 2002 und 2003. Wie oft genau, darüber wird bis heute gestritten. Manche sprechen von 6 Reisen, andere von 17. Manche Medien zählen sogar 26 Flugsegmente. Clinton war nie allein. Er war immer umgeben von Mitarbeitern, Beratern, Vertrauten. Auch Doc Band, sein engster politischer Architekt. Und die Flüge wirkten immer so ein bisschen kuratiert, als wäre Epstein der Gastgeber eines, politischen Netzwerkraums. Und man darf auch, glaube ich, nicht unterschätzen, wie oft Deals in Jets gemacht werden. Weil, wenn du gewisse Deals in der Luft machst, du nicht unbedingt nachweisen kannst, an welchen Ländergrenzen du bist.
Spannend.
Ja, ich will gar nicht wissen, was da alles in der Luft besprochen wird, Leute. Aber genau, und auf jeden Fall, es ist bewiesen, dass die Zeit miteinander verbracht haben. Und dann kommt etwas, was eher sehr unüblich ist. Bei einigen dieser Reisen fehlen die Eintragungen des Secret Service. Und das ist natürlich sehr unüblich, ziemlich außergewöhnlich und eigentlich fast schon unmöglich. Der Secret Service erklärt später, Bill Clinton habe eigene Sicherheitsvorkehrungen zu der Zeit getroffen, was Bullshit ist. Warum sollte er das denn tun? Ja, also es ist super, super, super unwahrscheinlich. Der Secret Service steht ihm zur Verfügung und er muss geschützt werden. Die sind immer um ihn rum und auf einmal sind sie nicht da. Das also schreit zum Himmel. Oder er hat sie halt wirklich gesagt, ihr müsst hier draußen bleiben. Aber warum sollte er das tun, wenn er nichts zu verbergen hat? Also man wird so ein bisschen hellhörig, würde ich sagen. Clinton sagt bis heute allerdings, ich war nie auf Epsteins Insel. Und fairerweise muss man auch sagen, dass Virginia Giuffre, eines der bekanntesten Opfer von ihm, auch unter Eid bestätigt hat, ich habe Bill Clinton nie auf der Insel gesehen. Was ja nicht bedeutet, dass er nie wirklich da war, nur weil sie ihn nicht gesehen hat. Ne? Also von daher, ich finde, sagt irgendwie viel und sagt irgendwie gleichzeitig gar nichts, dieser Satz von ihr. Ja. Die Akten zeigen auch, dass Bill Clinton in Epsteins Townhouse in Manhattan war, wurde mehrfach dort erwähnt. Er war Gast auf Dinners von hochkarätigen Spendern, Wissenschaftlern, Ex-Premierministern. Es gab Treffen mit Persönlichkeiten aus Harvard-Kreisen, Wall Street und internationalen Politiknetzwerken. Offiziell war das alles philanthropisch, für einen guten Zweck und für die Clinton Foundation. Inoffiziell, wirkt das natürlich alles ganz anders. Früher wahrscheinlich nicht, früher war es wahrscheinlich ganz normal, dass man sich dann auf irgendwelchen Spendengalas getroffen hat. Heute weiß man einfach mit Epsteins Hintergrund das oder man hat einfach einen Beigeschmack dabei. Ich habe immer das Gefühl, vorne rum war es eine Spendengala und dann, wenn die Spendengala vorbei war, hieß es so und jetzt wird mal Party gemacht und dann kamen die Frauen, so ungefähr.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Bewiesen ist es natürlich alles nichts. Und dann ist natürlich bleibt auch noch die seltsame Rolle von Ghislaine Maxwell, weil wir wissen ja alle, dass Ghislaine die Frau war, die Epsteins Welt quasi zusammengehalten hat. Was viele aber vergessen ist, dass auch wenn Epstein vielleicht mit Clinton nicht ganz so häufig gesehen wurde, Maxwell tauchte erstaunlich häufig im Umfeld der Clintons auf. Bei der Clinton Foundation, bei Clinton Global Initiative, bei Fundraisern, bei Networking-Abende. Sie war zwar nie der Mittelpunkt, aber sie war immer da. Und ihre Präsenz wirkt heute natürlich auch nochmal ganz anders als damals. Ne? Hat früher vielleicht keiner drauf geachtet, jetzt schaut man halt drauf. Aussagen, also es gibt auch Aussagen von Insidern, also mehrere ehemalige Epstein-Angestellte sagten aus, dass Epstein übrigens sich damit brüstete mit Bill Clinton. Er habe wohl gesagt, ich habe Bill Clinton an meiner Seite, dass er von Arrangements sprach, die Bill Clinton schätzen würde, dass Bill Clinton eine Art Eintrittskarte für ihn war, ein Türöffner zu renommierten Kreisen, zu reichen, mächtigen politischen oder politisch relevanten Persönlichkeiten, für die er für diese Eintrittskarte bestimmt sehr viel Geld gezahlt hat, an eine, vielleicht eine gewisse Foundation. Ja. Das sind ja alles keine guten Menschen. Und man weiß ja auch einfach, dass Epstein besessen davon war, sich über Nähe zu politischen Schwergewichten zu legitimieren, weil er ja eigentlich aus dem Nichts kam. Er war ja self-made und er brauchte ja diese Legitimation auch. Und Clinton war, gewollt oder nicht, Teil dieses Systems. Und wenn man das alles zusammennimmt, die Flüge, die Dinners, die fehlenden Secret Service-Einträge, die Maxwell-Verbindung, die Codenamen, Bubba, die neuen Akten, die seltsame Nähe zwischen Epstein und der Clinton Foundation, entsteht halt, finde ich, jetzt zwar kein fertiges Bild, aber es entsteht ein Bild.
Ja, ja? Definitiv.
Es gibt keine Beweise, dass Bill Clinton sich am Minderjährigen vergangen hat. Keine Beweise, dass er auf der Insel war. Keine Beweise für strafbare Handlungen. Aber es gibt halt eben diese kleinen verstreuten Hinweise und eben diese Zweifel. Und jetzt kam ein Zitat raus, das viral ging. In den neuen E-Mails aus dem Umfeld von Jeffrey Epstein findet sich nämlich ein Satz. Und zwar: Gibt es Fotos, wie Trump Bubba einen bläst? Ja, und diese Zeile wurde natürlich zur Schlagzeile weltweit. Also mein Mann hat mich geweckt mit: Freddy, Trump hat Bill Clinton einen geblasen. Hast du es in deinem Podcast erzählt? Und ich nur so: Was? Und vor allem habe ich mich schon wieder so geärgert, weil wir hatten ja ein Update gemacht zu Donald Trump und es war dienstags und mittwochs kam diese Schlagzeile und ich nur so: Oh Mann. Genau, einen Tag später. Und ich meine, so kann man stopp, was? Okay, und dann meine erste Frage war natürlich: Wer ist Bubba? Manche meinten auch, dass das für einen minderjährigen Jungen stehen könnte. Aber man sagt, dass Bubba ein alter Spitzname von Bill Clinton ist. Ein Name aus seiner Zeit in Arkansas. Und mehrere Medien zitieren Mark Epstein, den Bruder von Jeffrey Epstein, der sagt, dieser Satz war übrigens nicht ernst gemeint. Bubba könne auch jemand anders sein. Es muss nicht unbedingt Bill Clinton sein. Fakt ist aber, dass Bubba scheinbar der Spitzname von Bill Clinton früher war. Ich weiß nicht, ich finde halt immer, in solchen Machtzirkeln sind solche Aussagen, wie damals in dieser Mail gibt es Fotos, wie Trump Bubba einbläst, eher selten, so zufällig, ja, und selten zweideutig, es sind ganz oft Anspielungen, irgendwelche Machtdemonstrationen oder halt auch Demütigungen und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das einfach nur so dahergesagt war. I don't know. Wir wissen nicht, was dahinter stehen wird oder was dahinter steht. Die neuen E-Mails beweisen jetzt auch nicht, dass Trump und Clinton irgendwelche Straftaten begangen haben, aber sie zeigen halt immer wieder diese engen Kreisen, sie kannten sich, Partys, Reisen, Anfragen, Namen, Einflussnahme, das bewusste Ausnutzen der Skandale der politischen Lager und es gibt immer diese Atmosphäre, dass Macht und Sex eine Währung waren und Epstein ist halt immer wieder der Knotenpunkt. Donald Trump fordert jetzt übrigens eine Clinton-Untersuchung. Bill Clintons Sprecher antwortet, er hat nichts getan und von nichts gewusst. Und während halt das Ganze eben hochkocht, schreibt Donald Trump gerade seine Innenpolitik neu. Da hatten wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen, dass er ganz oft, wenn er versucht, was durchzubekommen, und jetzt gerade ist es ein Projekt 2025, darin vorgesehen sind Massenentlassungen in Behörden, Auflösung von Diversitätsprogrammen, Eingriff ins Justizsystem, massiver Ausbau präsidentialer Macht, soziale Deregulierung, weitreichende Eingriffe in Medienbildung und Immigration. Also das will er gerade alles durchbringen, was natürlich wahrscheinlich für sehr viel Gegenwehr sorgen könnte, kann ich mir mal vorstellen. Und dass natürlich dann gerade so eine Mail aus den Epstein-Akten mit Bill Clinton ihm auch zurecht, also gerade richtig kommt. Wisst ihr, wie ich das meine? Dass er einfach ablenken kann. Und deswegen auch diese Bill Clinton-Untersuchung. Genau. Also ne, während dieser politischen Umbrüche wendet Donald Trump eben die mediale Aufmerksamkeit wieder Bill Clinton zu. Und ja, Trump macht das, was er politisch immer getan hat. Er greift an, bevor er selbst getroffen wird und fordert diese Untersuchung gegen Bill Clinton und gleichzeitig unterschreibt er ein Gesetz oder hat er ein Gesetz unterschrieben, das die Freigabe der Epstein-Akten beschleunigen soll. Also er setzt sich jetzt gerade dafür ein, dass das alles rauskommt. Finde ich auch sehr spannend, weil er ja selber in den Akten drinsteht. Scheinbar hat der Mann nicht so viel zu befürchten oder er denkt, okay, das, was da drinsteht, kann gar nicht so schlimm sein oder wird ihm nicht so sehr schaden. Und während er da ganz viel Feuer legt und Rauch macht und Wirbel macht, sag ich mal, versucht er gerade ganz andere Dinge hintenrum durchzukriegen. Und ich glaube, dass das ein großes, großes Ablenkungsmanöver ist. Absolut. Und ich glaube übrigens nicht, dass Donald Trump Bill Clinton eingeblasen hat.
Ich glaube das auch. Also keine Ahnung. Ich meine, am Ende
Ist auch egal.
Ist es auch egal, ja. Und ich finde aber vor allem auch irgendwie so, was dieses Thema Epstein angeht und dieses ganze Konstrukt an mächtigen Personen, die da irgendwie mit stattgefunden haben, da ist alles und nichts möglich, finde ich. Also es ist so wenig greifbar, weil man das einfach nicht verstehen kann, was da seinerzeit passiert sein muss. Und wie du schon sagst, diese offiziellen Veranstaltungen, wo dann im Hintergrund, wahrscheinlich in irgendeinem Hinterraum, die eigentlichen Veranstaltungen stattgefunden haben. Wer da mit wem, wen kannte, wer da irgendwie mit drin hing, es ist so unübersichtlich, dass ich mir einfach nur manchmal denke, es ist so frustrierend auch.
Es ist halt so ein System aus Macht, Sex, Politik, Geld und es verschmilzt halt irgendwie alles, ne? Und komplett. Das ist ein System, das ja auch Frauen zerstörte, ein System, das, was vor allem ganz wichtig ist, dass sich selbst immer wieder schützte, weil ich glaube, das so weitreichend war und die hatten alle was gegeneinander in der Hand und ich finde es halt so spannend, dass dieses System jetzt wirklich Risse bekommt mit jeder neuen Mail, mit jedem neuen Schlagzeile und das ist ja, ich habe das Gefühl, wir stehen immer noch am Anfang. Ich dachte eigentlich, Epstein, dass das alles rausgekommen ist und so nachmacht, okay, jetzt wissen wir es, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass es immer noch die Spitze des Eisbergs ist. Und ich weiß auch noch, wir haben ganz oft auch im Thema mit Epstein, rund um Epstein gesagt, rund um seinen Tod auch, war er wirklich der Mächtigste, der sich dann umgebracht hat? Oder gab es noch viel Mächtigere als ihn, die halt ihn zum Schweigen bringen wollten am Ende des Tages, ne?
Ja.
Deswegen, ich find's super spannend. Ich merke immer wieder, wie ich so ein bisschen in die Verschwörungstheorie abrutsche, weil man ja immer, ich weiß nicht, es gibt so viele Verschwörungstheorien von den Mächtigen da oben, die machen, was sie wollen. Und ich find's halt so krass, dass das anfängt irgendwie, dass ich das aber anfange zu glauben. Ne? Wisst ihr, wie ich das meine? Dass das tatsächlich vorstellbar wird.
Komplett. Ja, weil man dann natürlich aber auch so Sachen jetzt sieht, also ich meine alleine Beispiel Clintons, wie viele Jahre, Jahrzehnte die durchgekommen sind mit allem Möglichen, wo in, sag ich mal, in Normalo sofort in den Knast gegangen wäre wahrscheinlich, ne? Irgendwie, also da, das ist schon extrem und jetzt mal von diesen Affären ganz abgesehen, alleine diese Clinton Foundation, was da abgegangen ist, dass die überhaupt noch weiter bestehen, ist ja schon krass irgendwie und dass die sich da immer, also ich meine klar, hat das einen Beigeschmack immer und diese Foundation hat ordentlich eingebüßt irgendwie oder deren Glaubwürdigkeit insgesamt, ne? Ja. Und das Schlimme ist ja, dass dann so negative Eindrücke vor allem das Gute überschatten, weil die ja auch echt viel Gutes getan haben, aber trotzdem finde ich, sind die immer irgendwie mit allem Möglichen so einfach ja, mehr oder weniger unbeschadet davongekommen. Und das ist, finde ich, dann wieder, um den Bogen jetzt zu Epstein zu schließen, ja letzten Endes alle Beteiligte, die da irgendwie auch nur ansatzweise mal deren Name genannt wurde in all diesem Zusammenhang. Irgendwie so richtig, was passiert ist ja bis jetzt nicht, ne, was das angeht. Ja.
Das stimmt.
Also wir haben jetzt Andrew, der jetzt kein Prinz mehr ist, aber trotzdem habe ich neulich noch einen Artikel gelesen, dass der irgendwie auch weitermacht wie bisher und irgendwie neulich eine fette Party geschmissen hat auf seinem Anwesen und da irgendwie karrenweise wahrscheinlich von den Steuerzahlern bezahlte Partyutensilien hat ankarren lassen. Und du denkst dir einfach nur so, das ist doch alles irgendwie, das ist nicht zu glauben.
Das ist echt nicht zu glauben. Die haben den Schuss nicht mehr gehört. Du musst das ja auch vor dir selber alles rechtfertigen können. Überleg mal, was du für ein Mensch sein musst, wenn du sagst, ich mache eine Foundation auf, um Gutes zu tun, um mich für Frauenrechte einzusetzen. Oh, ein Scheich aus den Arabischen Emiraten, der überhaupt mit Frauenrechten gar nichts zu tun hat. Aber ach, du hast 10 Millionen. Ja, okay, scheiß drauf. Scheiß auf die Frauenrechte, ich nehme das Geld.
Ja, ja, voll.
Aber nutzt es dann für die Frauen. Es ist so
abgefahren.
Es ist irgendwie abgefahren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die haben einen anderen Moralkodex.
Ja, ganz anders.
Die haben einfach einen anderen Moralkodex. Und ich habe letztens mal nachgedacht, was ich tun würde, wenn ich so reich wäre. Ich glaube, was würde ich Gutes tun? Ich habe nämlich letztens gesehen, dass ein Milliardär ganz viel Hektar gekauft hat vom Amazonas, vom Regenwald, um den Regenwald zu schützen und um die indigenen Völker dort zu schützen. Und das fand ich schön.
Ja.
Das fand ich einfach nur schön. Der hat es einfach gekauft, lässt es, macht da nichts mit. Er hat keine politischen, weißt du, er hat keine Vorteile dadurch. Er will einfach nur was Gutes tun, Menschen schützen, unsere Umwelt schützen. Und da dachte ich so,
finde ich gut.
Ich
finde das voll die gute Frage für den Schluss irgendwie, weil sagt doch uns mal, was würdet ihr machen, wenn ihr ganz viel Geld hättet? Also ich finde das so voll gut, was Fredi gerade schon sagt, irgendwie die Umwelt ist ja wichtig. Ich überlege aber auch mal. Also
ich würde so einen riesigen Meeresnationalpark machen, obwohl Meer ist mal schwierig, weil es mal so viele verschiedene Länder sind. Mhm. Aber ich würde irgendwie sowas machen. Ich würde versuchen, das und dann würde ich natürlich versuchen, die Armut und den Hunger zu bekämpfen. Aber ich glaube, sobald es in die Politik geht, wird es einfach abgefuckt. Super schwierig.
Ja, aber haut uns das mal in die Kommentare. Wir freuen uns, da mal eure Ideen und Gedanken zu lesen. Hey, spannende Folge, fand ich. Hat mir gut
gefallen. Fand ich auch. Die kleinen schlimmen Finger in der Politik.
Wirklich.
Wir müssten uns vielleicht mal die deutschen Politiker angucken.
Ja. Da gibt's aber schon lieber nicht.
Dann habe ich wieder nur schlechte Laune. Also dann, happy Dienstag, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem kurzen Update. Genau, wir wissen noch nicht zu was, aber das machen wir dann ganz aktuell, ne?
Genau.
Tschö. Okay. Tschö.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcast-Agentur an der Alster.